Dänemark ist ja weltweit regelmäßig auf den absoluten Spitzenplätzen, wenn es um das Glück seiner Einwohner geht.
Oh ja, Platz 2 aktuell, richtig.
Genau, Platz 2. Und man denkt da als Außenstehender sofort an dieses typische Hygge, also Zimtschnecken, dicke Wollsocken, vielleicht flackerndes Kerzenlicht.
Das absolute Klischee quasi.
Richtig. Aber wir machen heute mal eine ganz tiefe Analyse von etwas, das dieses Klischee komplett aufbricht. Wir schauen uns heute nämlich eine Reise an, einen Urlaub mit Überraschungen jenseits der bekannten Hotspots und abseits der dänischen Südsee.
Und die Grundlage dafür ist wirklich spannend. Wir haben hier die persönlichen Logbuchaufzeichnungen der Segeljacht Kalami Star vorliegen.
Genau, das sind diese zwei PDFs, die wir heute für dich durchgehen. Und unsere Mission heute ist echt faszinierend. Wir wollen mal herausfinden, was passiert, wenn man auf so einer Reise seine starren Pläne komplett über Bord wirft und sich einfach dem Rhythmus der Natur anpasst.
Weil genau das zu diesen tiefen kulturellen Einsichten führt, die man auf den typischen Touristenpfaden schlichtweg nicht findet.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der ursprüngliche Plan unserer beiden Segler war, eigentlich ein echter Klassiker.
Jütland-Ostküste, oder?
Ja, genau. Sönderborg, Keuding, vielleicht hoch bis Aarhus. Alles war total durchgeplant. Aber dann kommt die Natur ins Spiel. Ein unerbitterlicher, stetiger Westwind baut sich auf.
Und das ist beim Segeln ja so ein entscheidender Faktor.
Gegen diese Wellen an oder du triffst diese fundamentale Entscheidung und sagst dir, hey, segeln wir dahin, wohin der Wind uns haben will.
Was hier faszinierend ist, ist genau dieser Moment des Loslassens. Anstatt gegen die Physik anzukämpfen, lassen sie sich von diesem sturen Westwind in das nördliche Smålandsfahrwand drücken.
Was ja für viele Segler gar kein klassischer Hotspot ist.
Überhaupt nicht. Das ist ein navigatorisch recht anspruchsvolles Revier nördlich von Lolland. Ziemlich flach, sehr verwinkelt.
Ich vergleiche das immer gerne mit so einer Situation im Auto. Du verpasst auf der Autobahn deine Ausfahrt, dein Navi rechnet völlig panisch eine neue Route und leitet dich über so eine winzige Landstraße.
Ja.
Und am Ende stellt sich heraus, das war der mit Abstand schönste Teil deines ganzen Roadtrips.
Genau das passiert hier. Durch diese erzwungene Planänderung landen sie in kleinen, oft unentdeckten Häfen. Aggersö zum Beispiel. Da ist in der Vorsaison noch fast gar nichts los.
Oder Skelskör. Da schreiben sie ja, dass sie auf der gesamten Route dort nur eine einzige andere deutsche Yacht gesehen haben.
Weil die typischen Charter-Crews solche Umwege halt meiden. Und das eröffnet Raum für echte Serendipität, also diese glücklichen Zufälle.
Das merkt man total, wenn man liest, wie die Einheimischen auf sie reagieren. Die werden nicht als konsumierende Touristen gesehen, sondern als echte Reisende.
Das beste Beispiel ist dieser Besuch im Bymuseum in Skelskør.
Oh ja, die Geschichte ist großartig. Erzähl mal.
Also die kommen da mit zwei dänischen Mitarbeitern ins Gespräch über so einen alten Brauch, einen bewaffneten Kinderaufzug. Und der Skipper fängt plötzlich an, total fundiert über den deutsch-dänischen Krieg von 1864 zu referieren.
Und wie das mit diesem Kindervogelschießen zusammenhängt?
Genau. Den dänischen Museumsleuten fällt buchstäblich die Kinnlade runter. Das wird ein so tiefes Fachgespräch, dass sie ihm am Ende scherzhaft einen Job im Museum anbieten.
Wahnsinn. Und solche Begegnungen kannst du einfach nicht planen.
Nein, überhaupt nicht. Das geht nur durch diese Entschleunigung. Ähnlich war es ja im nächsten Dorf, in Bissarup.
Ah, Bissarup. Ein winziger Ort. Ich glaube, 435 Einwohner laut Logbuch.
Ja, winzig. Sie sitzen dort im Köbenmannsgården, so einem alten Kaufmannshof, und quatschen mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin.
Und dann stellt sich einfach mal heraus, dass diese Frau eine ehemalige Opernsängerin aus Kopenhagen ist.
Was an sich schon ein verrückter Zufall ist.
Ja, aber es wird noch besser. Die Segler kramen dann ihr Handy raus und zeigen ihr Videos von Freiluftopern aus dem Vorjahr in Naxkow. Szenen aus La Bohème. Und die Frau schaut auf das Display und erkennt einfach einen ihrer ehemaligen Kollegen auf der Bühne.
Das ist fast schon surreal. Aber das sind eben die Dinge, die passieren, wenn du dich auf Orte einlässt, die nicht im Standardreiseführer stehen.
Übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande, den ich in der Quelle geliebt habe. In Bissarup an der lokalen Fischbar gibt es wohl ein Dorschfilet für umgerechnet 21,50 Euro.
Ein absolutes Schnäppchen für dänische Verhältnisse.
Total. Aber lass uns mal vom kleinen Dorf zu den wirklich massiven historischen Kontrasten kommen. Die segeln ja dann weiter in eine Landschaft, die stark von alten Herrschaftssitzen geprägt ist.
Ja, Schloss Borreby zum Beispiel, ein gewaltiger Renaissancebau aus dem Jahr 1556. Da war wohl auch oft Hans Christian Andersen zu Gast.
Oder auch Schloss Holsteinborg. Und was ich hier so spannend finde, ist, wie analytisch unsere Segler das betrachten. Die machen nicht nur schöne Urlaubsfotos.
Nein, die dekonstruieren die sozioökonomische Realität dieser Epoche.
Genau. Die halten in ihrem Logbuch ganz neutral fest, dass dieser immense Reichtum des Adels und des Klerus ja nicht einfach vom Himmel gefallen ist.
Er basierte auf der Ausbeutung der lokalen Landbevölkerung. Extreme Abgaben, Frontdienste, die Bauern wurden systematisch ausgepresst.
Was dann natürlich zu tiefem sozialen Elend in der breiten Bevölkerung führte. Und ich finde das krass, wie sie diese romantische Schlosskulisse geistig in so ein Monument feudaler Wirtschaftspolitik verwandeln.
Sie betreiben aktive Kontextualisierung.
Aber, und das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte, bei all dieser historischen und intellektuellen Reflexion werden unsere Blauwassersegler kurz darauf von ganz profaner Alltagsmathematik ausgetrickst.
Oh ja, die Passage bei Karlbecks Minde, ein klassisches Beispiel dafür, wie die Natur dir deine Grenzen aufzeigt.
Erklär mal kurz, was da das Problem war.
Also Karlbecks Minde ist ein geografischer Flaschenhals. Da gibt es diese markante Heuschreckenbrücke, eine Klappbrücke. Und unter der drückt sich das Wasser eines riesigen Fjordsystems durch.
Ah, wegen der Gezeiten.
Exakt. Im 6-Stunden-Takt wird dieser Fjord durch diese winzige Öffnung gefüllt und geleert. Das Wasser schießt da subjektiv geschätzt mit 3 bis 4 Knoten durch.
3 bis 4 Knoten in einem engen Kanal, das ist für ein Segelboot enorm. Da fühlst du dich wie auf einem Laufband, das in die falsche Richtung läuft.
Du verlierst fast die komplette Manövrierfähigkeit, deshalb muss man das sogenannte Stillwasser abpassen.
Also den Moment kurz vor dem Hochwasser, wenn die Strömung quasi zum Erliegen kommt.
Richtig, der Skipper studiert also akribisch die Gezeitentabelle, berechnet alles. Sie legen ab, kämpfen sich bei starkem Seitenwind raus und mitten im Fahrwasser merken sie, das Wasser läuft immer noch mit brutaler Kraft auf.
Weil er sich verrechnet hat.
Schlimmer, er hat einen extrem simplen Fehler gemacht. Oben auf der dänischen Tabelle stand Dansk Normalzeit, also UTC plus 1.
Oh nein, er hat die Sommerzeit vergessen.
Ganz genau. Er hat schlichtweg übersehen, dass er für die aktuelle Sommerzeit noch eine volle Stunde addieren muss. Das Stillwasser war also nicht um 13.16 Uhr, sondern erst um 14.16 Uhr.
Autsch.
Sie waren eine Stunde zu früh in diesem Hexenkessel. Eine Stunde zu früh. Und das sind keine Anfänger, über die wir hier reden. Die werden sogar in Sönke Röwers bekanntem Fachbuch über Blauwassersegeln erwähnt.
Krass. Das lehrt wirklich Demut vor der Natur. Selbst die absoluten Profis fallen auf die Umstellung von Winter auf Sommerzeit rein.
Die Physik diktiert dort einfach die Regeln. Sie hatten in dem Fall Glück, dass der Strom sie in die richtige Richtung geschoben hat. Aber es zeigt, wie schnell sowas gefährlich werden kann.
Und diese Anpassungsfähigkeit, die sie da auf dem Wasser brauchen, die müssen sie dann direkt an ihrem nächsten Ziel anwenden. Hier wird es wirklich interessant.
Weil sie nach Nestwed kommen.
Genau. Von der totalen Stille und der rauen Natur segeln sie in eine Industriestadt mit 45.000 Einwohnern. Das muss ein unfassbarer Kulturschock gewesen sein.
Eine totale Reizüberflutung. Und Nestwed zeigt sich ja von einer extrem modernen Seite. Das Erlebnis im dortigen Segelclub ist wirklich bemerkenswert.
Das hat mich auch fasziniert. Da gibt's keinen alten Hafenmeister, der dir das Bargeld abknöpft. Das ist alles komplett digital.
Du scannst mit dem Smartphone einen QR-Code.
Genau, am Hafenamt. Du bezahlst 140 dänische Kronen Liegegebühr, tippst deine E-Mail ein und bekommst sofort den PIN für die Sanitäranlagen.
Und die Ausstattung dort ist ja auch nicht von schlechten Eltern.
Überhaupt nicht. Super organisiert, eine perfekte Gemeinschaftsküche und die haben da sogar eine frei zugängliche Segelnähmaschine für Reparaturen.
Ein unglaublicher Service.
Und mein absolutes Highlight in dem Hafen. Direkt neben ihnen liegt ein ziemlich kurioses Motorboot mit dem Namen Tesla.
Was eine schöne Ironie ist, wie das Logbuch anmerkt. Elon Musk wollte ja wohl früher mal maritime Technologie entwickeln, bevor er dann doch auf Raketen umgestiegen ist.
Ja, aber sie suchen dann in dieser sehr modernen Stadt nach den Überresten des historischen Nestwed. Das war im Mittelalter ja ein wahnsinnig wichtiges Zentrum.
Sie platzen da sogar versehentlich in eine Theaterprobe rein.
Stimmt, aber so richtig greifen können sie die Historie dort nicht mehr. Das passiert dann erst später auf der Reise in Nykking-Falster.
Ah, das Mittelalterzentrum. Das Mittelalterzentrum? Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, gibt es da einen echten Paradigmenwechsel in den Quellen?
Ja, lass uns da mal kurz einhaken. Weil wenn ich für dich als Hörer mal spreche, wenn du an dänische Geschichte denkst, denkst du sofort an Wikinger, oder?
Die Popkultur ist ja voll davon. Filme, Serien.
Action, Eroberung, Langschiffe. Aber das Logbuch sieht das völlig anders.
Absolut. Die Quellen betonen ganz klar, dass die Wikingerzeit zwar laut und faszinierend ist, aber Dänemarks echter, nachhaltiger Wohlstand kam aus einer ganz anderen Epoche.
Nämlich dem Mittelalter.
Ganz genau. Das Netzwerk der Hanse, der strukturierte Handel, das war dieses hochkomplexe System aus Handwerkskünsten und Gilden, das Dänemark wirklich zu einer Wirtschaftsmacht gemacht hat.
Das ist ein toller Perspektivwechsel. Wir bewerten Geschichte so oft nach den Schlachten, aber der wahre Einfluss passierte in den Schmieden und auf den Handelsschiffen.
Und in diesem Mittelalterzentrum sehen Sie eben genau das. Eine Köchin, die backt und braut, Seiler, Schuhmacher.
Und später stehen Sie in der Stadt vor dem Zarenshus, ein altes Fachwerkhaus. Dort hat Zar Peter der Große auf einer Durchreise tatsächlich mal gegessen.
Das zeigt einfach dieses historische Dänemark als internationalen Knotenpunkt.
Richtig. Also, was bedeutet das alles? Wir haben diese Begegnungen in kleinen Dörfern, diesen Kampf mit der Gezeitentabelle, die moderne Infrastruktur und diese tiefe Geschichte.
Alles fließt in diese eine große soziologische Beobachtung zusammen.
Die Frage nach dem dänischen Glück. Warum sind die Dänen so glücklich, während die Deutschen, wie in der Quelle erwähnt, auf Platz 16 abgerutscht sind?
Der Autor des Logbuchs führt das ganz stark auf die Erziehung zurück.
Ja, er beobachtet da einen fundamentalen Mangel an dem, was wir ständigen Leistungsdruck nennen würden.
Es herrscht ein riesiges Vertrauen in die Kinder. Die bekommen unglaubliche Freiräume, um eigene Probleme zu lösen. Sie dürfen auch mal scheitern.
Ohne dass direkt jemand eingreift.
Genau. Und das Resultat sind laut der Beobachtung extrem resiliente Kinder mit einem starken inneren Antrieb, die nicht nur für externe Bestätigung funktionieren.
Und das Faszinierendste daran ist für mich, dass das nicht nur eine Erziehungsphilosophie bleibt. Das manifestiert sich physisch. Dieses Wort Hygge ist eben nicht nur Lifestyle-Marketing für Möbel.
Es spiegelt sich direkt in der maritimen und städtischen Infrastruktur wider.
Total. Wenn du dir diese Yachthäfen ansiehst, das Wichtigste dort sind oft die riesigen gemeinschaftlichen Grillplätze.
Oder diese frei zugänglichen Aufenthaltsräume, die Pantries. Gerade für Leute auf kleinen Booten ist das Gold wert. Man teilt sich den Raum.
Und das geht bis in die Städte. Die Quelle beschreibt diese riesigen Sandkisten mitten in der dänischen Fußgängerzone. Mit Baggern und Schaufeln, wo Kinder völlig unbeaufsichtigt spielen.
Das zeigt einfach, dass der öffentliche Raum für die Gemeinschaft da ist, nicht nur für kommerziellen Konsum. Und Geld spielt dabei scheinbar eine völlig untergeordnete Rolle.
Das ist für mich die absolute Kernphilosophie dieser Reise. Der Autor reist nicht, um Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Er will verstehen, warum die Dinge so sind.
Eine unglaubliche Neugier. Er dokumentiert das alles, zieht seine Schlüsse aus der Architektur, aus der Natur und den Begegnungen.
Also fassen wir das mal kurz zusammen für dich. Diese Reise, die von einem sturen Westwind völlig vom Kurs abgebracht wurde, hat zu den tiefsten Einblicken geführt.
Vom geschichtskundigen Museumsmitarbeiter bis zur Opernsängerin. Alles abseits der Hotspots.
Wir haben gesehen, wie das Meer selbst erfahrene Segler demütig macht, nur wegen einer vergessenen Sommerzeit in der UTC-Plus-1-Tabelle. Und wir haben verstanden, dass der wahre Reichtum Dänemarks auf dem Handel der Hanse basierte, nicht nur auf Wikingern.
Und dass dieses Glück tief in einer vertrauensvollen Erziehung und einer gemeinschaftlichen Infrastruktur verankert ist.
Aber bevor wir dich für heute entlassen, möchte ich dir noch einen völlig neuen Gedanken mit auf den Weg geben, der mir beim Lesen dieser Logbücher gekommen ist.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Wir haben jetzt so viel über Hygge geredet, über diese kulturelle Erfindung, diese Gelassenheit und Gemeinschaft. Aber was wäre, wenn das gar keine bewusste kulturelle Entscheidung war?
Wie meinst du das?
Was, wenn Hygge und diese dänische Resilienz eine direkte, evolutionäre Überlebensstrategie sind?
Ja.
Denk mal darüber nach. Wenn du in einer Geografie lebst, die jahrhundertelang völlig von unvorhersehbarem, oft brutalem maritimen Wetter bestimmt wurde, Gezeiten, Stürme, dann musst du doch lernen, dich in kleinen Gemeinschaften zusammenzuschließen, um nicht unterzugehen. Du musst flexibel bleiben, weil der Wind eh jeden Plan zerreißt.
Das ergibt absolut Sinn.
Du musst das Unkontrollierbare einfach hinnehmen. Und vielleicht ist Hygge am Ende genau das. die kollektive Anpassung an eine unerbittliche Natur, die dich zwingt, im warmen Hafen zusammenzurücken.
Ein wahnsinnig spannender Gedanke zum Abschluss.
Nicht wahr? Behalte das mal im Hinterkopf für deinen nächsten eigenen Trip. Wenn dein innerer Kompass völlig neu berechnen muss, atme tief durch, es könnte deine beste Geschichte werden. Viel Spaß beim Entdecken und beim Führen deines ganz eigenen Logbuchs. Mach's gut!